So, jetzt ist es ja nicht so lange her wie beim letzten Mal, sodass wir uns dann noch daran erinnern. Wir sind ja so allmählich mit dem Text da über die Mystik Ranas hindurch. Wir standen bei der Thematik Gebet, die er ganz wesentlich einsetzt, und hatten ja auch schon davon gesprochen. Jetzt müsste es stimmen. Ja, pardon. Und hatten ja schon davon gesprochen, dass unter Gebet heute viele Leute, vor allen Dingen auch in der sogenannten neuen und modernen, zeitgemäßen Religiosität, eigentlich darunter eine Meditation oder Kontemplation verstehen. Also dass man seine eigene Situation eigentlich bedenkt und vertieft und eben entdeckt und vollzieht, dass man selber in der Gottheit und mit der Gottheit, und die Gottheit ist in einem, das reicht ja bis in Theologenkreise hinein, keine Person, sondern ist eben die Welt, der Weltlauf, das Weltgesetz oder so. Neulich haben wir wieder zwei evangelische Geistliche gesagt, nein, Gott kann natürlich kein nicht personal sein, sondern der ist eben so ein großes Etwas oder so etwas, wo ich gesagt habe, dann wäre er aber unter unserem Niveau. Ich bin ja schon jemand, nicht? Was soll das eigentlich heißen? Aber das ist einigermaßen verbreitet, und dann verbindet sich der Gedanke damit, dass man sagt, zunächst mal für die naiven Leute, die bleiben im Ich-Du, im Gegenüber, und das Ganze muss sich eben dann auflösen und aufheben hinein, dass man eben sich in der Gottheit und die Gottheit in sich erkennt und sagt, wir bewegen uns eigentlich auf dieser Stufe und sind da eins. Also jenseits dieser Trennungen, der Subjekt-Objekt-Trennung oder der Ich-Du-Trennung, die muss weg, weil das eigentlich ist das große Eins. Während ich behaupte, dass biblisch und vor allen Dingen christlich dann das Grundwort nicht eins heißt, sondern mit eins. Und mit eins heißt sogar schon immer auch mehr als zwei, weil bei zwei kommt gar kein mit vor, wenn die sich nicht auf eine dritte Wirklichkeit oder gegen eine dritte Wirklichkeit wenden oder so. Denn dann würde sonst jeder zum anderen nur du sagen, und da taucht gar kein Wir und gar kein Mit auf. Was kommt dann eigentlich erst zustande durch die Dreiheit? Und demgegenüber ist es am deutlichsten vielleicht tatsächlich in den ignatianischen Exerzitien gerade umgekehrt, dass die Meditation mündet in das Zwiegespräch, ins Gebet. Also es wird meditiert, man löst sich von denen um, eben dann ganz und gar, so sagt das die Schrift immer, vor dem Herrn zu sein, auf ihn zu. Ordo ad Deum heißt also die Definition über Religion bei Thomas von Aquin. Ordo ad Deum, und das wird am deutlichsten im Wort zu Gott. Deswegen ist also am Gebet das am deutlichsten abzulesen. Und da ist es dann eben schon bedenklich, wenn das anders ist. Und da hatten wir eben begonnen, dass Pater Rana mit zu den großen auch Lehrern des Gebets gehört, der das in besonderer Weise aufgenommen hat. Wir haben anfangs von diesen Spannungen gesprochen, von seinem transzentalen Theologie, dass er sagt, ich habe mit dem Göttlichen als Gott zu tun, mit dem Geheimnis jenseits aller Gegenständlichkeit, ich greife nichts. Und dann wird es ja gerade beim Gebet jetzt anders. Ich rede ihn an, zuerst mal auch das dunkle Geheimnis wird angeredet, aber ich bleibe eben nicht bei dem dunklen Geheimnis, sondern ich rede zu Jesus Christus, ganz entscheidend. Das gehört ganz wesentlich hinein, dass das klar sein muss hier. Also wir bleiben nicht bei der einfachen Gotteserfahrung, sondern es ist der Verweis auf Jesus Christus, und dem entspricht dann auch die Konkretheit der Antwort. Erstmal ist das Wort dann schon konkret und die Antwort auch nochmal. Und dann ist für Rana eben das Gebet tatsächlich die Grunderfahrung des Menschen. Und da hat man ja begonnen, über diese Grunderfahrung schon etwas zu sprechen, dass die Grundbestimmung, so war ja mein Vorschlag zu sagen, ist eigentlich die Dankbarkeit, dass das Gedenken, das Innewerden dessen, was man schon bekommen hat, denn wir fangen ja nicht an, sondern wir sind immer schon angefangen worden, wenn wir die Augen aufmachen, sind wir immer schon da, ungefragt. Und dann ist die Frage, wie stellt man sich dazu, dass man ungefragt jetzt in der Welt da ist? Nach Heidegger sind wir dann in die Welt geworfen. Er spricht da vom Wurf, vom Geworfensein, und spielt dann damit, dass er sagt, ich kann dieses Geworfensein aufnehmen in meinem eigenen Selbstentwurf. Man spricht dann von Wurf und Entwurf. Andere haben wieder gesagt, Wurf ist sehr komisch, das sagt man sonst also bei Tieren, aber nicht bei Menschen. Nicht? aber so gehörte das dort hinein. Während hier wieder, nein, ich bin eben zum Leben gerufen, allerdings ungefragt, weil wenn ich nicht da bin, kann ich nicht gefragt werden. Die Frage ist also, die Sache, bin ich einfach bloß passiert oder bin ich eben gewollt und gerufen? Und genau das ist ja der Kern des Schöpfungsglaubens. Sein ist immer gewollt sein. Was immer Menschen sagen mögen, kein Mensch, kein Mann, keine Frau ist passiert, sondern jeder und jede ist gerufen. Das gilt sogar bis hin natürlich bis dem Ergebnis einer Vergewaltigung. Denn man kann ja nicht umgekehrt, man kann es ja mal bürgerlich ausdrücken, man kann ja nicht sagen, dass ein Kind, das aus einer solchen Situation entsteht, dass das jetzt keine Menschenwürde hätte. Nicht? Sondern der Mensch, der da ist, ist als er selbst beim Namen gerufen, so drückt das die Schrift aus. Und einem ersten Namen, und der eigentliche Name wartet dann, so heißt es ja im letzten Buch der Bibel, dann steht dann auf dem weißen Stein, den der Sieger bekommt dann hinterher und den erstmal nur Gott kennt. Und nachdem Gott ihm dem Menschen auch gesagt hat, kennt der Mensch ihn auch und kann ihn jetzt anderen sagen. Und dass das also grundsätzlich der Schritt ist, dass ich nicht einfach mich verwirkliche oder mich aufsammle, sondern dass ich mich entgegennehme, dass ich mich annehme als Gabe Gottes an mich und an andere. Das ist diese Grundbestimmung, aus der der Mensch überhaupt erst ist, der er ist. Und dass tatsächlich eben Danken und Denken hier nicht bloß sprachlich zusammenhängen, sondern tatsächlich zusammenhängen. Das war so die Basis von allem. Dieser Dank, und den müsste man eigentlich lebendig haben, auch bei jeder Bitte oder so. Weil man daran denken müsste, es ist einem ja eingefallen, dass man bitten könnte. Und die Frage ist, von woher ist uns das eingefallen oder zugefallen? Nicht? Das ist ja auch nochmal wieder nicht bloß unsere Existenz einmal bei der Zeugung und Empfängnis, sondern dass das in jedem Moment ja wiederholt wird. Es ist gut, dass es sich gibt, es soll sich geben. Diese Formel, die dort besteht. Deswegen scheint mir das die Basis alles allen Gebets zu sein, dieser Dankvollzug. Und dann hat man, glaube ich, auch schon davon gesprochen, oder nicht, vom Protest. Doch, da hatte ich auch geredet. Nicht? Dass ich sage, Protest hat mit dem Dank zwei Dinge gemeinsam. Einmal die Anerkennung der Macht, der Adresse, der Verantwortlichkeit. Zweitens die Rechtlichkeit dieser Adresse, bei der man sich beschweren kann. Der es um das Gute und die Wahrheit und die Gerechtigkeit geht, sodass man eben etwas salopp sagen könnte, Hiob beschwert sich bei Gott über die Verwaltung seiner Allmacht in Berufung auf seine Heiligkeit. Und dann müsstest du das eigentlich anders machen mit mir. Bis er hinterher dann ja einsieht, dass er sich da auch geirrt hat, denn es ist nicht wahr, dass jemand, der gerecht ist, dass es dem bloß gut gehen soll. Das steht zwar immer wieder in allen möglichen Psalmen, aber es steht nicht da, dass das so sein muss, sondern dass es eben Phasen gibt, wo das hingehört, zum Teil zum Wohl des Leidenden selber, zum Teil, indem ihm zugemutet wird, hier seinen Beitrag dazu zu leisten, zur Geduld Gottes mit den Bösewichten. Das ist also ein Gedanke, der sehr oft bei den Rabbinen vorkommt, dass die Welt sieht so aus, wie sie aussieht, weil Gott den bösen Leuten Zeit geben will, sich zu bekehren. Und dann nimmt er in Kauf, dass bis dorthin die guten Leute leiden. Das ist das Hauptargument, was mir begegnet ist, also in der jüdischen Literatur immer wieder. Man kann nicht sagen, da gibt es kein Lehramt, es liegt nicht vor, es gibt alles Mögliche, aber das ist das, was sich so nach meiner Kenntnis da am deutlichsten immer wiederholt eigentlich als Gedanke. Es geht also um die Barmherzigkeit mit den Sündern, denen gegenüber Gott dann eben die Guten leiden lässt und das nicht beendet und erwartet, dass sie das also mittragen, um das auszudrücken. So dass die Menschen, je näher die Menschen Gott sind, desto mehr sie auch in dieses Leiden hineinkommen. Grundsätzlich gehört ja zur Liebe das Leiden nochmal dazu. Der Blois hat das ganz deutlich gesagt, einer von diesen Leuten vom Renouveau Katholik, dass er gesagt hat, wenn mich jemand liebt und will nicht an mir leiden, dann liebt er mich gar nicht. Und das muss man ihm klar machen oder so. Ne? Und das ist ja tatsächlich, das kann man auch bei Goethe lesen, dass der schreibt, man kennt nur, woran man gelitten hat. Und deswegen finde ich schon schön, dass wir im Deutschen eben auch diese Redensart haben, ich mag dich leiden, als Wort für ich liebe dich. Nicht mal mehr, mal weniger eingeräumt, aber dass das an sich als Dimension dann noch hineingehört. vielleicht müsste man hier auch dann deutlicher schon wieder sagen, um das Medium zu nehmen, dulden statt leiden. Denn Leiden ist ja reine Passivität, es widerfährt mir einfach. Und das kommt ja nicht bloß aus der Liebe oder ist auch nicht bloß so in jedem Fall hinzunehmen. Aber wenn ich sage dulden, dann heißt das akzeptiertes Leiden. Das ist ja ein Medium, nicht, das sich darin ausdrückt, und das ist eine neue Stufe dann. Dann hat man schon von der Zukunft gesprochen, wenn ich jetzt auf die Zukunft blicke, gerade auch vom Protest her, dass ich hier nicht sagen kann, ich danke dir für alles, was da in der Zukunft kommt, sondern dass wir auch die Möglichkeit haben zu sagen, manches wünsche ich mir und anderes wünsche ich mir eigentlich nicht. Und da war es ja dann wichtig, dass tatsächlich im Alten Testament schon, aber immer wieder im Neuen, wir ja mit zum Teil sehr drastischen Bildern genötigt werden zu bitten. Jesus erzählt ja tolle Bilder von dem ungerechten Richter, der das da macht, oder dem Freund, den man daraus trommelt oder so etwas. Ne? Er sagt also, wir sollen bitten. Und dann fragt man sich, warum? Und die Antwort gibt eben Thomas von Aquin, der sagt, weil Gott uns die Würde der Miturheberschaft geben will. Er will verschiedene Dinge nicht tun, wenn er nicht darum gebeten worden ist. Und Thomas zitiert dann seinen Lehrer. Uns die Teilhabe an seiner Urheberschaft geben will, die Würde der Miturheberschaft. Die Würde der Miturheberschaft. Das ist also ein wichtiger Punkt. Und dazu zitiert Thomas dann den Aristoteles. Der Aristoteles sagt, was wir durch unsere Freunde können, das können wir gewissermaßen selbst. Und für Aristoteles ist klar, dass es keine Freundschaft zwischen Göttern und Menschen gibt. Genau wie es keine Freundschaft gibt zwischen Freien und Sklaven oder so. Das ist völlig klar. Aber Thomas übernimmt gerade diese aristotelische Freundschaftslehre und sagt, die genau führe ich ein für die Liebe zwischen Gott und Mensch durch Jesus Christus, und beruft sich da eben auf diese Worte aus den Abschiedsreden, nicht? Wo er sagt, ihr seid nicht mehr meine Knechte, sondern meine Freunde, denn ich habe euch alles weitergegeben und gesagt, wie sich das gehört, und entwickelt dann die aristotelische Freundschaftslehre, zu deren Bestimmung gehört, dass es ein gemeinsames Gut zwischen den Freunden geben muss. Also Freundschaft heißt nicht einfach, die beiden sind bloß also jetzt ineinander verschossen und da aufeinander im Ineinanderblick, sondern sie haben ein gemeinsames Gut. Ich glaube, so ein Sprichwort, das zitiert er dann, so ein griechisches Freundesgut, gemeinsam gut. Und er sagt, ich brauche eben dieses Einssein, brauche ein Fundament dieses Einssein, und das ist der gemeinsame Besitz, das sind gemeinsame Ziele, das sind gemeinsame Freuden und Erwartungen, die machen die Liebe aus. Sodass er dann in einer anderen Questio, wo er sich fragt, wie können wir den Sünder lieben, wie können wir unseren Leib lieben, spricht er extra an, dann sagt er, ja, da gibt es ein gemeinsames Gut zwischen denen, nämlich sowohl der Sünder wie mein Leib ist auch zur Anschauung Gottes berufen. Also erstmal ist er von Gott geschaffen, zweitens ist er von Jesus Christus erlöst, drittens ist er auch vom Heiligen Geist her zur Anbetung und zur Anschauung Gottes gerufen. Und weil da dieser gemeinsame Gut da ist, ist das deswegen auch eine gemeinsame Freundschaft, die dann da ist. Also so entwickelt er das. Und kann deswegen jetzt sagen, das Bittgebet ist die Selbstaussprache der Hoffnung. Oratio est interpretativa spe. Hier drückt die Hoffnung sich aus, wobei dann es bei manchen Leuten nicht so klar war, aber an sich klar ist, nicht bloß bei Paterana, sondern auch bei anderen, dass die Hoffnung wirklich eine dritte Tugend ist neben Glaube und Liebe, und dass die drei zusammen die drei sogenannten göttlichen Tugenden sind oder die theologalen. Das heißt, die können wir uns nicht einfach aneignen und lernen, sondern die werden uns eingegossen. Der Ausdruck wird genommen aus dem Römerbrief, weil dort Paulus davon spricht, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen. Und von dort her stammt dann dieser Begriff, dass diese theologalen Tugenden, wie die Franzosen sagen, dass die eben eingegossene Tugenden sind. Man muss mitarbeiten, man muss sie auch üben oder so, aber man erwirbt sie nicht, sondern die werden uns eingegossen. Die große Vierheit der menschlichen Tugenden kennen wir, die sogenannten Kardinaltugenden. Nicht? Das sind die vier, und dann diese drei sind die eingegossenen, und die bleiben alle drei auch in die Ewigkeit hinein. Also es ist nicht so, dass der Glaube irgendwie bleibt, obwohl er sich aus dem bloßen Glauben ins Schauen verwandelt, und dass die Liebe bleibt, sondern sagt also die ganze Tradition, auch die Hoffnung bleibt. nämlich im Vorausblick, im Aufblick, dass man da immer tiefer und immer mehr von ihm zu sehen bekommt und immer mehr in ihn hinein sich vergisst und verliert, dass das hineingehört. Sodass also nicht, wie manche Leute sagen, dieser Schluss, also für, es bleiben diese drei hier, aber dann die größte, die Liebe, dass sie sagen, Glaube hört auf, Hoffnung hört auf, nur die Liebe bleibt. Das ist nicht richtig, auch wenn das eine Reihe von Leuten vertreten. Man hat in aller Schärfe gesagt, nein, alle drei. Und hat da wirklich auch gute Gründe dafür, das zu sagen. Die bleiben alle drei verwandelt, wie gesagt. Natürlich, wir laufen dann nicht mehr hier so rum wie hier auf der Erde, sondern eben anders, aber es bleibt.
Und diese Gaben, also Tugenden, ja, von Liebe, ausgegossen, eingegossen, aber nicht extra corporis Dei, sondern ich lege meinen Geist in euch.
Ja, ja. So ist es. Das ist der nächste. Ja, ja. Dazu, auf, zu diesem Schritt müssen wir dann auch gleich noch kommen. Tatsächlich hat nämlich die Neuzeit, die Scholastik, hat bei der Gnade immer so davon geredet, das ist ein Akzidenz, also eine Eigenschaft von uns. Das war so einer der Streitpunkte, vor allen Dingen auch zwischen der katholischen und der evangelischen Theologie, dass eben Luther darauf bestand und sagte, das ist etwas, was von extra, ab extra kommt, von außen, das ist nicht von uns, sondern das kommt hinein. Ich habe dafür immer das, den Ausdruck benutzt, wenn Sie sich erinnern, Prädikat statt Eigenschaft. Geliebt sein ist keine Eigenschaft von mir, sondern das ist ein Prädikat für mich, weil das ist nicht etwas so wie mein Körpergewicht oder so etwas, das eine Eigenschaft bei mir ist, sondern da wird etwas beschrieben, wie sich jemand zu mir verhält. Ja, nicht, dass das so... Ja, die Allgemeine, das ist es wieder auch nicht, denn ich bin ja nicht das Wesen Gottes oder so, sondern erstmal haben jetzt also die katholischen Theologen haben gesagt, dieses Geliebtsein, das ändert mich selber auch und macht in mir was und macht das zur Eigenschaft. Also, dass ich begnadet bin, ist eine Eigenschaft an mir dann jetzt, ein Akzidenz an mir, ein Wie-Sein, ein Zustand meiner, das Geliebtsein. Luther bestand darauf, seine Rede war, es ist nicht so wie die grüne Farbe auf dem Brett, sondern es wird mir von außen zugesagt. Das haben dann die Katholiken wieder so gehört, als wollte er nur sagen, Gott tut nur so, als ob. Also wir sind eigentlich weiter Sünder und alles, aber Gott tut mal so und sagt, ja, ja, das kann, stimmt natürlich nicht, denn wenn Gott sowas tut, der tut nie als ob, sondern wenn er es tut, tut das. Und dann ist eben was passiert. Ne? Und deswegen, das haben jetzt die Katholiken so ausgedrückt, dass sie gesagt haben, das ist eben wie die Farbe auf dem Brett oder so. Das ist eine Eigenschaft von mir, das ist ein Akzidenz, das ich habe. Und Akzidenz ist ja ein Wie-Sein, das auch nur ein Subjekt haben kann. Der Pater Brugger hier im Haus, der hatte damals mal einen Versuch gemacht, ein Akzidenz zu entwerfen, das in Zweien sein kann, nämlich das Esse cum. Aber da sind ihm die Kollegen nicht gefolgt. Weil er gesagt hat, so was muss es geben, wie denke ich eigentlich vernünftiges Mitsein? Und dann hat er gesagt, da müsste es doch sowas geben wie einen gemeinsamen Zustand. Also nicht, ich beziehe mich auf dich, du beziehst dich auf mich, aber das ist nur einfach so, wo ist denn die wirkliche Einheit, wo ist das mit? Da müsste es doch sowas geben, wie nicht ein Ens in alio, ein Seiendes in einem anderen, das ist die klassische Definition für Akzidenz, sondern ein Ens in aliis, in anderen. Aber das haben die ihm nicht gefolgt, weil dann ist jeder Zustand für sich und das kann man nicht so machen. Also das ist ja immer stecken geblieben, die Sache. Und normal so diese Spannung so auseinander. Tatsächlich, wenn Gott uns bejaht, dann sind wir Bejahte. Das sagt natürlich was über uns auch. Es war nicht eine Eigenschaft, mit der wir einfach so umgehen können, aber es ist ein wirklich ernsthaftes Prädikat. Ich besitze es nicht, das kann man so sagen. Ich besitze es nicht, sondern es, ja, soll ich sagen, es charakterisiert mich, nicht? Und das hat dann der Luther stärker festgehalten in der Form. Aber es bleibt also in diesem Sinn, es ändert mich tatsächlich, es macht was aus an mir und ist nicht bloß äußerlich geblieben, sondern es kommt von außen. Aber man sieht von dort her auch, dass man das einerseits verlieren und andererseits doch nicht verlieren kann, denn tatsächlich können wir bei Gott nicht erreichen, dass er aufhört, uns zu lieben. Deswegen diese Formel, dass er uns liebt, vor aller Leistung, trotz aller Schuld, reuelos und unwiderruflich, auch wenn wir in der Hölle wären. Und lieben heißt ja sagen, es soll dich geben, du sollst sein und ich erfülle deinen Willen. Das gehört ja auch nochmal dazu, wo ich immer sage, dass wir im Vater unser beten, auch wenn wir es oft genug nicht tun. Er selber tut es, er erfüllt unseren Willen. Und es liegt dann bei uns, was wir uns wünschen. Wenn wir vernünftig sind, wünschen wir uns, sein Wille geschehe. Das ist nämlich unser Heil. Wenn wir blöd sind, wünschen wir, was wir wollen und dann sitzen wir im Unglück. Er lässt es jedenfalls zu und verweigert das dann nicht an so einer Stelle. Nicht? Das bleibt ja bestehen. Also, und diese Geöffnetheit auf diese Zukunft in der Hoffnung, dass er eben mir hilft und dass ich mit der Würde der Mitursächlichkeit mitbestimmen soll den Weltlauf. Das ist ein Punkt. Natürlich macht es dann wieder der Thomas Aristoteliker genug, um zu sagen, Gott ändert sich dabei nichts und er hat von Ewigkeit her schon gewusst, was ich will und hat das deswegen alles immer schon eingeplant und untergebracht, was die Leute wollen. Also die einen beten halt beim Ersten Weltkrieg, beten die Franzosen, dass die Franzosen gewinnen und die Deutschen beten, dass die Deutschen gewinnen. Nicht? Gott weiß das aber schon von Ewigkeit her und kann dann daraus seine Lösung ziehen, aber man ist eben irgendwie beteiligt. Und vor allen Dingen geht es ihm darum, verschiedene Dinge geschehen nicht, das war ja der Punkt, wenn er nicht darum gebeten wird. Und die Rabbinen greifen dann einfach zu einer dieser hermeneutischen Regeln vom Größeren aufs Kleinere. Nachdem keiner von uns hier sitzt, ohne dass er von einem Mann gezeugt und von einer Frau empfangen, getragen und geboren worden ist, keiner von uns ist von Gott Vater privat geknetet worden, nicht? Steckt also hier unmittelbar die Beteiligung anderer Menschen an unserem Sein und Leben unmittelbar mit drin. Und dann gibt es, dass dann nebenher Bittgebet auch noch hilft, das ist dann ein Klacks, nicht? Gegenüber der anderen Wirklichkeit. Aber es ist ein Miteinander, das hier hineingehört und von dort her die Forderung nach dem Bittgebet. Also es ist nicht bloß was für unreife Leute oder so. Natürlich, es kommt darauf an, wie man jetzt bittet. Jesus hat uns ja vorgemacht, er selber sagt immer, aber dein Wille geschehe. Nicht? Wo er also auch braucht, sich da durchzuringen und hineinzuringen, am Ölberg zum Beispiel, nicht? Bis er dann so weit ist und sagt, aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe, nicht? Dass das dort mit hineingehört. Bei den Worten an uns her lässt er so Sätze zwischendurch auch weg. Und das klingt tatsächlich verwunderlich, das war auch einer der Probleme von Clive Staples Lewis, der hat ein paar Mal da so Mönchskonvente gefragt, wenn er da eingeladen war, keiner hat ihm eine vernünftige Antwort geben können, ich auch nicht, ich weiß es nämlich auch nicht. Wie ist das, wenn er sagt, also wenn wir nur ein bisschen Vertrauen hätten, dann könnten wir zu jedem Berg und Baum sagen, erhebe dich und geh ins Meer, nicht? Und da sagt der Lewis, also da traut er sich nicht und es glaubt auch nicht, dass das funktioniert. Und zumal Jesus selber sowas auch nicht gemacht hat, sondern der hat dann immer gesagt, aber dein Wille geschehe. Nicht? Aber an uns hin redet er so und sagt, nein, wenn wir nur also ein bisschen wollten, dann könnten wir da schwuppdiwupp da alles. Und das hat ihn doch sehr beschäftigt. Ich habe das inzwischen abgehakt, weil ich es doch nicht weiß und niemand anders auch nicht. Nicht? Dass man sagt, wie ist das gemeint? Also, dass ich mich natürlich in den Geist Gottes versetzen soll bei meinem Bittgebet. Und so, dass es war, dass da also dieser Gedanke schon mit drin steckt, wenn du meinst, das ist richtig. Weil ich weiß, dass, wo wäre ich, wenn bisher alle meine Wünsche in Erfüllung gegangen wären? Gottlob nicht, nicht? Das kann sich ja jeder von uns fragen, wo wir wären, wenn uns alle unsere, auch gerade unsere ernsthaften Wünsche zu allen Zeiten in Erfüllung gegangen wären. Da sind wir doch vor manchem bewahrt geworden, glaube ich, nicht? Wenn man das so anschaut, dass das drin steckt. Und dass man glauben kann, dass die Liebe Nein sagt, dass sie sagt, was Besseres vorgesehen. Dass man also, wenn man nicht erhört wird, darf man nicht denken, man sei nicht gehört worden. Nicht? Das ist ein wichtiger Punkt. Bitte?
Sie haben das kurz gesagt mit der Erzeugung von Menschen, dass da also immer ein Mitwirken des Menschen dabei ist.
Ja.
War das Position ist da, ist es durch Zweitursache, wirken Gottes durch Zweitursache oder so?
Das ist der klassische Ausdruck, heißt Zweitursache, ja, dafür. Wichtig ist, das hätte ich jetzt auch noch, ich schließe jetzt gleich an, was ich noch sagen wollte, das läuft nicht heraus darauf, dass unsere Eltern etwa Mitschöpfer wären oder halbe Schöpfer oder so. Wir sind nicht Geschöpfe unserer Eltern, sondern geschaffen hat uns ganz und gar nur Gott. aber er schafft uns so, dass er da, dass das eben geschieht durch Menschen. Also ich darf das nicht auf diese Stufe heben, dass das jetzt da so deren gemeinsames Werk ist, so wie es gemeinsames Werk von Vater und Mutter ist, das Kind. Das wäre falsch. Das ist nicht gemeint. Und deswegen, das klingt dann auch bei Erst- und Zweitursache, klingt für uns natürlich unglücklich, weil das klingt so, als läge das mehr oder weniger auf derselben Stufe. Nicht? Während in dieser alten Sprache ist das schon gemeint. Nein, nein, das ist instrumentell und ist ein Schritt drunter. Genau wie man nicht sagen kann, wenn ich einen Bleistift in der Hand habe, also der Bleistift und ich malen jetzt die Zeichnung. Da, nicht? Das sagt ja auch da niemand. Ohne Bleistift kann ich natürlich da nichts malen, das ist klar. Nicht? Aber es ist nicht so, als ob jetzt der Bleistift da jetzt auch nochmal ein Teil da wäre, nicht? Sondern das tue ich. Durch ihn, mit ihm oder wie immer. Manche sagen ja auch an. Also gestern mal Sendung, also die Frau an der Trompete. Nicht? Also an wird dann da gesagt, nicht? Nicht durch. Also, aber so ist es. Man kann ja nicht einfach zählen. Genau, Sie können auch nicht sagen, ein Pferd, ein Sattel und ein Reiter, das ist eine Dreifaltigkeit. Nicht? Das sind keine drei, die man da zusammenzählen kann. Nicht? Sondern es ist einfach was anderes. Nicht? Da ist Instrument alleine auch kein so glückliches Wort, weil wir hier auch mit unserem Willen und unserer Freiheit mit dabei sind oder so. Deswegen sagt der Thomas bei dem Bittgebet Miturheberschaft. Nicht? Würde der Miturheberschaft, dass das dort drin steckt. Also, dass hier tatsächlich etwas gemeinsam geschieht und dass man von dort her dann sieht, dann würde ich jetzt als die Spitze des Gebets sehen, den Lobpreis oder die Anbetung. Da ist es ganz selbst vergessen, also beim Dank und bei der Bitte denken wir noch an uns oder auch an andere Menschen oder an die Schöpfung oder an wen auch sonst, also andere Mitgeschöpfe, während beim Lobpreis, ich sage extra Lobpreis, weil Lob alleine reicht nicht. Also ich kann nicht sagen, ich bin da am Ertrinken, jemand zieht mich aus dem Wasser und ich klopfe ihm auf die Schulter und sage, brav gemacht, Note 1. Das ist sicher nicht die richtige Reaktion, nicht? Sondern eben, hier wird nicht gelobt. Gelobt wird eigentlich immer zunächst mal so, sonst von, das heißt beurteilen, loben. Deswegen kann man auch wieder bei Rabbi Akiva zum Beispiel lesen, in den Erzählungen über ihn, mit den Diskussionen mit dem Kaiser, mit dem christlichen Kaiser, dass er sagt, es wird nicht die ganze Zeit bloß gelobt, sagt er, sondern ich weiß ja gar nicht, wofür ich da loben soll. Dann lobe ich den König wegen seiner tollen Silberschätze und weiß gar nicht, wie viel Gold er in seinem Schatz hat. Das ist die Antwort von Akiva, dass der einfach sagt, also so ist es nicht, dass ich jetzt so wie eben ein Lehrer einen Schüler beurteilt oder so, hier jetzt also Urteile verteile an Gott hin, sondern es ist wirklich dieses selbstvergessene Hingerissensein ob seiner Herrlichkeit. Und deswegen ist für mich die Zeile der Anbetung eine Zeile aus dem Gloria, aus diesem großen Lobpreis der römischen Liturgie, wo es heißt, wir danken dir wegen deiner Herrlichkeit. Es hat in frühen Fassungen nochmal geheißen, wegen deiner Barmherzigkeit. Da haben sie noch den Rückbezug auf uns wieder. Nicht? Fehlt da, wir danken dir wegen deiner Herrlichkeit. Das heißt, was heißt hier danken? Nicht? Soll das heißen, er hätte es auch lassen können, herrlich zu sein oder so etwas? Das wäre wieder eine falsche Herumrederei von unserem Verstand statt der Vernunft, nicht? Wenn man sowas daran anlässt. Sonst ist tatsächlich etwas, was Grund ist, dass man darüber entzückt und begeistert und eben dankbar wieder sein muss. Aber jetzt nicht dankbar für etwas, was ich gekriegt habe oder bekommen habe, sondern als eben diese Form des Entzückens, des Hingerissenseins von. Und wenn man das so entwirft, dann sehe ich persönlich zwischen diesen drei Stufen auch nochmal die drei göttlichen Tugenden. Dann wäre das erste, also der Glaube, indem ich da so mir gesagt sein lasse, dass mein Dasein gut ist, dass ich gewollt bin. Keiner von uns könnte ja von sich aus sagen, die Welt ist besser dran dadurch, dass es mich gibt. Wer wollte sich das trauen, von uns zu sagen? Das sagt sich so leicht, das habe ich schon gelesen. So. Ja, wenn durch einen Menschen mehr Wärme und Licht in die Welt gekommen ist, hat er nicht umsonst gelebt. Ja, schön und gut, aber was kommt denn durch mich in die Welt? Vielleicht dies und jenes Licht und Wärme, aber was sonst noch an Finsternis und Verfinsternis all den Geschichten? Also das lässt man doch mal besser. Ne? Sondern das kann man nicht selber sagen, sondern sagen eben müssen andere sagen. Und dann wäre also Glauben diese Annahme meiner selbst aus dem mir gegeben sein. Und dann wäre die Bitte natürlich die ausgesprochene Hoffnung, in der ich ausblicke auf die Zukunft über meine Möglichkeiten hinaus. Und nicht, wie man bei anderen lesen kann, dann wieder bloß damit ich mich daran gewöhne, das einfach so hinzunehmen, wie es ist. Nein, und am deutlichsten, dass das nicht reicht, ist beim Gebet für Vergebung nämlich deutlich. Wer um Vergebung seiner Schuld bittet, der will nicht einsehen, dass das zum Weltlauf dazugehört und das ist eben so und wir brauchen noch die dunklen Flecken im Bild oder so ähnlich. Von wegen. Das ist etwas, wo man immer sagen muss, es hätte nie passieren dürfen und schrecklich, dass es passiert ist oder so und nichts anderes. Nicht? Also in dieser Form, diese Erwartung, dass die Möglichkeiten über meine Möglichkeiten hinausreichen. Ich kann nicht mir vergeben, das gibt schon überhaupt gar keinen Sinn. Die Frage ist, wie weit ich anderen gegenüber kann, nicht? Aber mir gegenüber geht es nicht, sondern ich kann mir nur vergeben lassen. Wieder bei dem Medium. Und dann wäre das Dritte, jetzt dieses selbstvergessene Hingerissensein von, das wäre dann die Liebe am deutlichsten. Und wenn Sie dann jetzt diese Zeitmuster nochmal zusammenschieben im heiligen Augustinus, wenn Sie sagen, ich rede über die Vergangenheit immer in jetziger Erinnerung, ich rede über die Zukunft immer in jetziger Hoffnung, dann kann man das wieder aneinander rücken nochmal, was zunächst dann so untereinander steht. Und ich kann sagen, der Dank ist dankende Liebe, die Hoffnung ist hoffende Liebe und die Liebe ist einfach preisende Liebe, die dann da ist, sodass das dann also zusammen in dieser Form drin wäre. Und das wäre dann, so wie Badrane eben sagt, die Grunderfahrung Menschen, sagt er, nur vergleichbar mit der Liebe, der unsagbaren Freude, der letzten Verantwortung.
Wenn Sie die drei Aussagen nochmal machen, Liebe ist preisende Liebe?
Also Liebe ist zunächst mal dankende Liebe, indem sie sich annimmt. Und die glaubende Liebe, in der ich glaube, dass ich gewollt bin, dass ich mir und anderen gegeben bin als eine Gabe. Dass das dort hingehört, eine Gabe, die deswegen nicht, wo man nicht nach dem Preis gucken muss und nicht dem geschenkten Gaul ins Maul gucken muss, sondern die Tatsache ist, dass es geschenkt worden ist und dass der Schenker einer ist, der Vertrauen verdient.
Aber dazu führt es ja schon ein Vertrauen ins Unbegreifliche.
So ist es.
Deshalb sind ja diese Paradoxen oder sagen wir mal, nicht zu begreifen, das Bergversetzen, weil der Mensch. Wenn das mit integriert ist, dass das möglich ist,
ja.
Dann kann er etwas viel Schwierigeres überwinden, nämlich das Nein sagen, was er sehr viel schneller im Menschen wird.
So ist es, so ist es.
Das zu überwinden ist ja. Sehr viel schwieriger, ja. Als ein Pferd zu versetzen.
Eben.
Also man muss Unbegreifliches eigentlich begriffen haben, in dem Sinn, um.
Ja. Eben, und deswegen sage ich da eben lieber, ich muss mich davon ergriffen lassen, ergreifen lassen.
Ja,
nicht?
Ergreifen
und dann geht's. So ist es. Vorher ist die Sperre da und dass ich hier glaube, dass mir gesagt wird, es ist gut, dass es dich gibt. Nicht? Dass man das akzeptiert und annimmt.
Und trotzdem wäre dann eine Frage mit den Bittgebeten, das scheint mir doch an den einen oder anderen Punkten auch missbraucht zu werden. Also zumindest gibt es so eine Tendenz mit dem Krieg, dass jetzt wir gewinnen oder die anderen.
Das ist völlig richtig.
Ja.
Ja.
Oder ich kannte eine christliche Schwester, die intensiv in ihrem Glauben war, aber kaum saß sie im Auto und suchte einen Parkplatz, hat sie eben Jesus gebeten, ihr den Parkplatz.
Ja,
sie hat immer einen Parkplatz bekommen. Trotzdem
ist das. Das ist ja allerhand. Ja.
Also ich hatte.
Ja, ja. Die war ja wirklich.
Das ist genau das Reichland ist ja das Erstaunliche.
Ja.
Ja. Dass man da auch vorsichtig sein muss mit dem Vorurteil. Ich finde das
ja.
Das ist ja auch die richtige, wie der Engländer sagt, die richtige Person in der richtigen Zeit.
Ja, ja, so ist es. Ja, ja. An sich, deswegen haben das ja auch sonst, also die anderen Schwestern, sie gehen nicht gleich so weit und die halten sich dann an den heiligen Josef. Den mögen die Schwestern ja besonders, nicht? Und der muss dann einspringen, nicht? Der ist, nicht, der ist aber ganz, ganz wichtig dann nochmal. Aber bitte.
Also, der Adressat des Bittens und des Vertrauens, der ist ja schon bekannt im Namen. Ist insofern nicht ganz unbegreiflich.
So ist es.
Sondern die Identität der Person ist klar und deshalb ist das Vertrauen in diese Person schon gerichtet.
Letztlich geht sie auf ihn mit hin. Das ist ja dann auch die Diskussion zwischen den evangelischen Christen und den katholischen, nicht? Das jetzt von den Missbräuchen erstmal abgesehen, weil der Mensch kann ja alles missbrauchen und tut sie auch mit allem Möglichen, dass die Katholiken, dass die Protestanten dann oft die Sorge haben, wo bleibt da Gott und Christus, während natürlich dann die katholischen Theologen denen entgegenhalten, nein, die werden nicht vergessen, sondern das ist natürlich die letzte Dimension und die anderen sind nur fürbittweise da, also wie auch die Segnungen durch Priester oder wenn Eltern ihren Kindern Kreuz auf die Stirn machen oder so, das sind ja alles Formen von Bittgebet. In der Form. Zum Teil ist es auch im Text dann drin, dass während der Priester also das Kreuz schlägt, sagt er, es segne euch. Nicht? Mit dem Konjunktiv der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Nicht? Wo also nochmal deutlich wird, das ist jetzt hier nicht, da hat jetzt jemand nicht einen Besitz, der jetzt da einfach so verfügt, sondern es hat diese Form der Bitte noch einmal, wozu er eigens aufgerufen ist, das zu tun. Mit dem, insofern gibt es ja tatsächlich so eine Reihe so von Stufungen, die es dort gibt. Und wie gesagt, missdeutbar und missbrauchbar. Das ist richtig, muss man ständig aufpassen. Und deswegen gibt es da ja auch die verschiedensten Formen, die dann auftauchen nochmal. Und die verschiedenen Stile würde ich dann auch stehen lassen. Da wären wir wieder bei dem Punkt, Sie erinnern sich noch, wo ich da immer von diesen zwei Mitten geredet habe, nicht? Wo ich hier gesagt hatte, hier ist der Geiz, nicht? Und hier ist die Verschwendung. Und hier ist das richtige Umgehen mit Geld, nein, hier ist die Sparsamkeit und hier ist die Großzügigkeit. Und jetzt, dass der Verschwender sich für großzügig hält und der Geizige für sparsam, das müssen wir gar nicht erörtern. Sondern was ich erörtern will, ist, dass der Großzügige in Gefahr ist, den Sparsamen für geizig zu halten. Und der Sparsame den Großzügigen für verschwenderisch zu halten. Das heißt, einen Missbrauch hier zu befürchten oder zu sehen, obwohl keiner vorliegt, weil hier einfach es mehrere Mitten und mehrere Formen des richtigen Verhaltens gibt. Wenn das bewusster wäre und uns gesagt, hätten wir nicht solche Blöcke und solche Zäune und Lager bis in die Kardinalskollegien hinein oder so, wenn man da einfach sehen würde, der eine hat eher diesen Weg, der andere hat diesen Weg. Bei Ignatius, von Ignatius gibt es da ja eine ganz sagenhafte Stelle zu diesem Punkt. Als hatte ich ja auch schon öfter angesprochen, denke ich aber, glaube noch nicht bei allen, dass Ignatius ja gesagt hat, seine Leute sollen auf jeden Fall keine Ehren in der Kirche bekommen. Also kein Kardinalsplatz oder so etwas. Und dann wurde der Fürst Borja wurde Jesuit. Und dann hat der Kaiser, wie der Papst, gesagt, der muss natürlich Kardinal werden. Und dann hat Ignatius nochmal gebetet, da Messe gelesen. Und damals hat sich der Arzt noch nicht verboten mit dem Weinen dann immer, weil dann hinterher gehen dann die Augen kaputt. Also dann hat er geweint und dies und jenes und hat dann einen Brief geschrieben an den Borja. Er hat gesagt, er hat sich nochmal vor Gott gefragt, er sieht sich unter schwerer Sünde verpflichtet. Alles ihm Mögliche zu tun, dass er nicht den Kardinalshut bekommt. Und dann fährt er fort. Das heißt aber nicht, dass Gott nicht will, dass sie ihn kriegen. Nur von mir will er, dass ich dagegen bin. Und das finde ich eine sagenhafte geistliche Vektorenrechnung. Also, dass er anerkennt, Gott verlangt von mir das, aber da behaupte ich nicht, das ist jetzt der Wille Gottes für die ganze Sache, das ist der Wille an mich hin. Vielleicht will er gerade von einem anderen was anderes, damit aus dem Zusammenwirken von uns beiden das herauskommt, was er eigentlich haben will. Und das vermisse ich auch ganz. Also erstmal schon diese Frage, dass es hier diese beiden Mitten gibt oder viel mehr als die beiden. Ich habe jetzt mal simplerweise Und einfach die zwei hingemalt, damit ich glaube, das kann man sich gut einprägen dann so. Ne? Sondern, dass man jenseits dieser Mitten es nochmal dann eben das gibt, dass jeder hier seinem Ruf und seinem Gewissen zu folgen hat. Es kann ja auch sein, dass er nicht bloß gerufen ist für sich, sondern dass er sogar den Ruf gekriegt hat, das den anderen Leuten auch zu sagen. Das gibt es ja auch als Möglichkeit. Das ist nichts ausgeschlossen. Also, dass man aber sieht, in welcher Offenheit sich das dann bewegt, und dann ist keine Verbiesterung, dann ist dann nicht nötig. Sondern ich muss für mich herausfinden, was Gott von mir will. Darum geht es ja in dem neuen Heft, das da draußen liegt, von den Jesuiten jetzt, die Unterscheidung der Geister. Und wie entdecke ich, was eigentlich der Wille Gottes erstmal für mich ist. Und dann kommt noch an, wie andere jetzt mitdenken. Manche meinen natürlich, sie sind noch wichtiger als der Papst und wissen das besser, was der machen muss. Nicht? Also das ist natürlich die Frage. Vielleicht stimmt es sogar. Also die Katharina von Siena, die ist ja auch zum Papst gezogen, hat gesagt, so geht das nicht und das muss mal wieder anders werden da mit Amiens oder so, das geht nicht so weiter. Nicht? Also das Propheten hat es immer gegeben und obendrein auch Fremdpropheten sogar, die gar nicht in der Kirche sind, sondern nochmal woanders. Also jedenfalls hätte man dann nicht diese Verbiesterung dieser Lagerbildung, wie sie in den deutschen Kirchen, in beiden ja massiv da ist, bei Katholen wie bei den Evangelien. Nicht? Wenn man dort sähe, nein, hier gibt es verschiedene Spiritualitäten, aber das hat natürlich schon immer zur Kirchengeschichte gehört, also die Eifersüchteleien zwischen den Orden, ja klar, und zwischen den verschiedenen Spiritualitäten. Das ist halt so. Aber das heißt ja nicht, dass man sich dabei beruhigen sollte, sondern man könnte ja versuchen, jeder an seinem Teil das ein bisschen abzubauen, ne? Wo das dahin gehört.
Deswegen kann man ja auch erst retrospektiv wissen, was Gottes Wille war.
So ist es.
Weil man nicht, vorher nicht weiß, wie der Streit ausgeht.
So ist es, so ist es. Und man weiß auch dort, manchmal kann man sich dann immer noch weiter streiten, indem man sagt, hat es hier wirklich gewollt oder hat er es zugelassen? Das muss man nochmal auseinanderhalten. Es gibt Leute, Kollegen, die haben gesagt, bei der Allmacht brauche ich doch nicht von Zulassung zu reden, Allmacht heißt alles. Ist überhaupt nicht wahr, sondern rein logisch kann man das schon hinmalen. Thomas tut das nämlich. Er sagt, ich kann nicht einfach sagen, also Gott will das oder Gott will das nicht, sondern ich kann auch sagen, Gott will nicht das. Und das ist ein drittes. Viele Leute sagen, es gibt nur die beiden. Wenn Gott will, dass es das Böse nicht gibt. Wenn er das wirklich gar nicht will, dann ist es seine Allmacht ganz einfach, das durchzusetzen. Da gibt es nicht. Also das ist klar, sondern deswegen muss ich gegenüber den Leuten, die sagen, das hat gar keinen Sinn, bei Gott, bei seiner Allmacht so eine Unterscheidung zu machen, sagt der Thomas, doch, hat Sinn, weil die Frage ist, ob das nicht vor oder nach dem Komma steht. Dass Gott verantworten muss, warum er da nicht eingreift, zur Verteidigung der Witwen und der Waisen und der Unterdrückten. Das ist genau das, was ja aussteht und was ich hier eben lese in diesem 50. Psalm, beziehungsweise im Römer 3, Vers 4, dass Gott siegen wird, wenn er gerichtet wird. Nach der griechischen Bibel. Im Hebräischen steht das nicht so. Im Hebräischen steht nur, Gott siegt im Gericht. Aber die griechische Bibel hat übersetzt, du siegst, wenn du gerichtet wirst. Und so hat es dann auch Hieronymus übersetzt auf Latein. Und so hat es der Luther übersetzt, weil der da auch nicht ins Hebräische geguckt hat, sondern das vom Latein abgeschrieben hat. So, dass er das also auch so sagt. Und das gehört dann zu meinem Glauben dazu, darauf zu vertrauen, dass er sich wird rechtfertigen können. Für das, was er da anderen Menschen zumutet, weil er da nicht eingreifen will. Nicht? Aber es sind wirklich diese drei Dinge und nicht bloß zwei. Sondern er kann sich da auch zurückhalten, er kann es geschehen lassen, er muss es verantworten, weil er wirklich der Herr von allem ist. Aber wer an ihn glaubt, wird sagen, er ist nicht schuld. Und ich vertraue darauf, dass er das wird erklären können. Fragen lassen muss er sich und das tut er auch.
Was wäre jetzt das Zulassen, das Zweite?
Das Dritte. Also hier bin ich, wir können ja hier hinschreiben, Gott will, dass also nur, dass Gott will, dass das Böse sei. Wenn ich das sage, dann ist Gott selber böse. Ich kann sagen, Gott will, dass es Leid gibt, weil Leid ist nicht böse. Da gibt es Gründe, dass man die wollen kann. Also beim Leid muss man immer sagen, entweder Gott will es oder Gott lässt es zu. Beim Bösen kann ich keinen Moment sagen, er will es. Denn wer das Böse will, ist böse. Und dann kann ich ihn nicht mehr anbeten. Das geht nicht. Also er kann nicht sagen, er will das Böse. Wenn er sagen würde, er will das Böse auf keinen Fall, er will es nicht, dann ist ganz einfach, das zu machen. Entweder er schafft überhaupt nicht, oder er schafft nur die, von denen er weiß, dass sie sich hinterher anständig benehmen. Also das ist gar kein Problem. Wie viele Kinder sterben? Dem Hitler, der muss noch nicht mal sterben, der hätte bloß ein paar Bilder verkaufen müssen in Wien. Hätten wir einen schlechten Maler mehr und eine Menge Leute noch am Leben. Das klar. Nein, und dann gibt es eben das Dritte, er will nicht. Ob Sie da jetzt nochmal wieder plus und ohne nicht schreiben, das ist Ihre Sache. Er hält sich jedenfalls hier heraus. Er wünscht es sich anders, aber er will es hier nicht durchsetzen. Das ist das, was hier gesagt wird. Und das heißt eben, er nimmt in Kauf oder er duldet.
Aber jetzt sagen ja das immer auch Christen mit einer bestimmten Perspektive.
Ja.
Zum Beispiel will nicht das, sagen jetzt die Kreationisten, sagen, Evolution ist nicht möglich.
So ist es.
Und dann sagen die, will er, dass er, Gott sagt, will nicht das.
Ja, ja.
Natürlich ist das eine gnadenlose, würde ich mal sagen, Kleingläubigkeit, dass Gott nicht in der Lage ist, also vom Kind zum Erwachsenen, dass da auch eine bestimmte Evolution stattfindet.
Ja, eben, ist doch klar.
Anzuweisen. Und natürlich geht es wieder vielleicht zum Kindsein zurück. Das ist wieder was anderes. Aber die lehnen ja dann.
So ist es, die wollen es gar nicht haben. So ist
Angst,
es. Ja, ja. Genau so.
Was falsch machen.
Ja. Nee, deswegen muss ich das schon, ich brauche wirklich alle drei Sätze. Und kann nicht aus lauter also Misstrauen gegenüber den Geschöpfen das hier streichen. Und sagen, erklärt das alles. Das ist ja die große Gefahr bei den Religionen. Das ist das, was eben in der Karl-May-Lektüre hieß, das immer Kismet. Nicht? Das ist alles immer schon festgelegt. Und das ist die Gefahr bei den Schöpfungsreligionen, allen dreien. Dass das hier festgelegt ist. Und dass es deswegen da auch in den verschiedenen Religionen solche Dinge gibt, dass man sagt, wenn ich selber was mache, es geht nicht anders. So dass da im zum Beispiel Akiba sieht, dass da der Todesengel steht und will seine Schüler holen. Und dann schickt er die Schüler weg und kaum sind die weg, kommt der Todesengel zu ihm und sagt, ich habe mich schon gewundert, dass die da bei dir sind. Denn der Heilige gelobt sei, er hat mich hingeschickt, die heute Abend da im Ausland abzuholen. Und ich wundere mich, wieso die bei dir sind. Also das heißt, ich kann aus der Allmacht mir so viele Gedanken machen, dass ich sage, es gibt keine echte Zukunft. Ich bin kein Mitursächlicher für die Zukunft, und es ist alles schon festgelegt. Guardini hat sich da zum Beispiel immer scharf dagegen gewehrt. Er sagt, es ist nicht so, dass unser Leben da vorgezeichnet ist, Schritt für Schritt, vollkommen klar, sodass jedes Abweichen heißt, ich komme in die Weglosigkeit. Er sagte, nein, so ist es nicht, sondern der Weg eines Menschen erzeugt sich von Gott und von ihm her Schritt für Schritt unter seinen Füßen. Also Gott hat Angebote, Gott hat einen gesamten Plan, aber der hat keinen durchgeführten Plan. Ich habe den Studenten immer gesagt, es ist nicht so, dass Gott Adam und Eva gesagt hat, so und da müsst ihr Stiefmütterchen pflanzen und da kommen Ranunkeln hin oder das. Und er hat gesagt, ihr seid leitende Angestellte, macht was Vernünftiges aus dem Garten. Ne? Also dass da einfach hier die Möglichkeiten mitgegeben sind. Bei der Frau Sölle hieß das dann Fantasie und Gehorsam, ne? Dass die zusammengehören.
Wie ist das dann?
Er weiß voraus, wie es ist, das weiß er auch. Man muss natürlich genauer sagen, voraus dürfen nur wir sagen. Er guckt einfach zu, für ihn ist es Gegenwart. Ne? Der sieht das eben und da stehen eben sein Wunsch, sein Wille steht da, den er an manchen Punkten eben dann doch durchsetzt, wie er es will, und bei anderen Punkten eben nicht und hinnimmt und andere dann drunter leiden. wie schon angesprochen. Nicht? Das ist wahr, er weiß es, aber es ist ganz wichtig zu sagen, ich tue es nicht, weil er es weiß, sondern er weiß, weil ich es tue. Dass das also auf jeden Fall offen bleibt. Und das ist tatsächlich jetzt bei der analytischen Religionsphilosophie, wie ich sehe, nicht durchzusetzen. Ich habe da auch mit meinem Nachfolger geredet, der in St. Georgen, der auch der Meinung ist, nein, das ist so, weil er sagt, wenn Gott heute jetzt jemandem sagt, was ich morgen tue, und er schreibt es auf, dann ist es ja schon da und dann muss ich es ja tun. Sag ich, wo bleibt da die Logik, mein Lieber? Ich werde es tun, aber wo steht da, dass ich das tun muss? Ich tue es. Und zwischen tun und notwendig tun ist ein erheblicher Unterschied, den du als Mathematiker nicht ahnst. Denn 2 mal 2 ist nicht plus 4, so muss auch 4 sein. Aber so ist es nicht, was ich morgen tue. Er weiß, was ich tue, aber ich tue es nicht, weil er es weiß. Sondern er weiß es, weil ich es tue. Und wenn natürlich er jemandem gesagt hat, was ich da tue, und der andere glaubt es Gott, dann weiß er auch, was ich tun werde. Aber deswegen tue ich es nicht mit Notwendigkeit.
Als Mathematiker und Logiker muss man wirklich unterscheiden können zwischen Koinzidenz, Korrelationen und kausaler Beziehung.
Sollte man meinen. Aber das schwimmt eben tatsächlich so zusammen. Und deswegen können Sie das ja, das ist dieses berühmte Beispiel, so hieß das auch bei unserem ersten Magazin, das bei uns in St. Georgen rauskam. Wir haben ja seit 2 Jahren oder 3 jetzt so ein Magazin, das heißt eben Georg, weil St. Georgen. Und da war eine ganze Geschichte drin über die Schlacht morgen von Salamis. Und da stand da drin, also, da Gott ja weiß, wer da morgen fallen wird und wer da den anderen rettet, ist also klar, das muss also so laufen, muss, kam dann vor, nicht? Dass das so und so läuft. Und dann habe ich da schon einen Gegentext geschrieben, dann war da nochmal 2 drin, dass ich ihm gesagt habe, das stimmt hier nicht, das kommt, weil ihr das da logisch und mathematisch so ineinander vermischt, aber das müsst ihr auseinanderhalten, es kommt so, aber ihr könnt nicht behaupten, das muss so kommen.
Müsste ich ja gar nicht antreten, müsste ich mir überhaupt keine Mühe mehr
geben. Ja, eben. Eben, und deswegen bin ich dagegen, und das ist eine Gefahr, wollte ich sagen, in den Dreischöpfungsreligionen, weil dort wird Gott als allmächtig gedacht. Und dann denken die Leute, wenn er allmächtig ist, hat er alles eben auch festgelegt und da ist überhaupt nichts zu tun. Das Einzige, was ich versuchen kann, rauszukriegen, was er da gewollt hat, damit ich da im Zug liege. Und das war ja auch die Sache der Orakel von der Schlacht zum Beispiel, dass sie dann gesehen haben, wie fliegen jetzt die Vögel oder wie sieht die Leber aus in den Opfertieren oder so. Nicht, weil damit jetzt was da jetzt erzwungen wird, sondern weil er sagt, aha, so ist also offenbar der Wind von Gott her und den Göttern und im Schicksal, so wird es gehen. Und wenn das so klappt, dann sieht das so aus, da werden wir schon siegen.
Aber auch in der Allwissenheit könnte ja eine Vorbestimmung liegen, eine Form der Vorbestimmung. Aber es ist ja...
Das ist eben die Frage.
Die Vorsehung nicht gleich vorbestimmt.
So ist es, die muss man eben auseinandernehmen. Eben das Wort Vorsehung ist tatsächlich ein unglückliches Wort, da muss man aufpassen, nicht? Weil Vorsehen heißt, eben was heißt das? Nicht? Voraussehen, ja. Wenn ich sage, es gibt aber Leute, die sagen, Gott kann gar nicht bloß einfach so gucken auf was, das wäre ja passiv, weil er schlechthin aktiv ist. Also ist jedes Wissen bei ihm zugleich eine Vorbestimmung. Das sagen eine ganze Reihe ausdrücklich, also auch von den großen Theologen im Mittelalter. Völlig, ja, vielen Dank, das ist so. Sagen die einfach so, Gott kann in dem Sinn nicht beeinflusst oder bestimmt werden, aus dieser metaphysischen Vorstellung der Unveränderlichkeit Gottes, sodass der das von Ewigkeit her immer schon gewusst und was er weiß, das will er auch irgendwie. Aber im Ernst kann man das nicht sagen, obwohl das immer wieder auftaucht. Von dort her denken ja viele Leute, der Judas musste ihn verraten. Es steht ja auch zu oft dann da, damit die Schrift erfüllt werde. Nicht? Auch wo das immer steht, bis hin, dass er nochmal sagt, jetzt hat er noch Durst, also damit die Schrift erfüllt wird, sagt er noch, mich dürsten. Nicht? Da müsste eben statt, damit müsste da stehen, so dass, dieses Hina. Nicht? Es kommt darauf an, wie man das liest und übernimmt. Dass dann die Schrift erfüllt wird, okay. Aber dass das geschieht, damit die Schrift erfüllt wird, da möchte ich erstmal noch meinen Beweis haben. Ne? Das sind noch zwei verschiedene Dinge. Und das haben viele Leute, haben das von dort her so verinnerlicht und sagen, das ist so bestimmt, deswegen hat es ja dann auch ein Judas, man kann nicht sagen Judas-Sekte oder so, müsste man sagen, also eine Judaskirche oder so etwas gegeben. Und auch bis in die Neuzeit hinein solche Themen, dass gesagt wird, der eigentliche Opfer ist überhaupt der Judas. Denn Jesus, das ist ja harmlos, das war nach 3 Tagen allem vorbei und das ist ja geschafft. Wer sich da wirklich geopfert hat für das Wohl der Welt, das ist der Judas. Und dann sagen wir, das kann nicht sein. Tatsächlich war das auch nicht nötig, denn man kannte ihn so gut, der braucht überhaupt keinen Verräter in dem Sinn. Ob er dann schlechthin, überhaupt schlechterhin wirklich Verräter war oder nicht, wie jetzt der Amos Oz in seinem Buch da schreibt, dass er das nur gemacht hat, weil er an ihn geglaubt hat und hat gehofft, er steigt dann vom Kreuz runter. Er hat gewartet bis zum letzten Moment, dass er das tut. Nicht? Das sind ja dann so Dinge, wo sich jetzt jeder was denken kann und da ein Buch drüber schreiben kann. Oder ein Roman.
Ich meine, das ist dann nicht, könnte auch ein kultureller Tribut an das prächtigste antike Denken sein, das ist den Vatumsglauben.
Ja.
Selbst Jupiter war ja nach Mehrheit überzeugend der Philologen dem Vatum unterworfen. Keiner wusste, was es war, aber die Götter standen drum.
So ist es.
Also
so ist
es. Ist gewissermaßen analog, logisch dazu, zu sagen, okay, Christus tat das, damit das Unausweichliche erfüllt werde.
Ja, ja.
Aber dann geht der freie Wille des Ja-Sagens.
Ja, eben. Ja, ja, deswegen. Also deswegen ist da wirklich immer noch eine Menge auszuräumen, was da immer wieder so auftaucht und drinsteckt. Man wirklich festhält, also man muss den Satz festhalten, Gott ist allmächtig und das Geschöpf ist frei. Natürlich, diese Freiheit hat ihre Grenzen, das ist gewusst, weil Freiheit ohne Grenzen gibt es gar nicht. Aber es ist Freiheit da und die liegen nicht auf einer Ebene, auch das gilt nochmal so. Sondern je stärker eine Wirkung ist, desto selbstständiger wird das Bewirkte. Das hat man ja mal an so einem Text von Gordini durchgesprochen, ein Stock, wo ich einen Stein einfach hin und her schieben kann, während eben beim National, wenn ich jemanden überrede, dann muss der sich schon überreden lassen. Erst recht, wenn ich den anderen überzeuge, dann sieht er es selber ein. Dann habe ich tiefer auf ihn eingewirkt, als beim Überreden, wo er sich hinterher vielleicht, wenn er wieder zur Besinnung kommt, sich ärgert, dass er auf mich reingefallen ist. Aber wenn er sich selber überzeugt hat, anlässlich meiner Worte, habe ich ihn tiefer bestimmt als was anderen. Aber er selber hat es eingesehen, anlässlich meiner Worte. Also die Freiheit wächst mit dem Maß des Eingriffs, sodass Kierkegaard dann eben Allmacht definiert als Freiheit hervorbringen und tragen können. Das ist seine Freiheit, seine Allmachtsdefinition. Er sagt also nicht alles Mögliche können, das sagt man so üblicherweise, sondern sagt, der Kern von Allmacht heißt Freiheit hervorbringen und tragen können. Während wenn wir können auch jemandem helfen, freier zu werden oder so, aber an sich dadurch, dass, was wir tun, beengen wir auch den anderen und schränken ihn ein mit unserer Wirkung auf ihn. Die Eltern schränken eben ihre Kinder ein durch die Art, was sie ihnen beibringen, so unweigerlich. Nicht? Während bei der Allmacht ist es so, dass Allmacht Freiheit, und zwar auch die einzelnen Freiheitsvollzüge wohlgemerkt, jeden einzelnen Freiheitsvollzug, jeden Gedanken, jeden Willensakt trägt und hält und ermöglicht er, aber ohne mir die Freiheit dabei zu nehmen. Ich bin es, der redet, ich bin es, der hier denkt, nicht ich werde gedacht oder das fließt nur so durch mich durch, aber ganz und gar von ihm her gegeben. Sodass die, also, dass da keine, so wie ich immer mache, kein Nullsummenspiel ist, nicht? Je mächtiger Gott, desto kleiner der Mensch, je größer der Mensch, desto weniger macht Gott. Das ist eben falsch, wenn ich das so male. So ist es nicht. Aber so ist es beim sogenannten Zimzum oder bei diesen Vorstellungen. Nicht? Und das ist es nicht. Sondern es ist wirklich diese Ermöglichung. Also diese Vollzüge dieser Freiheit des Gebets, zugleich sind wir hier immer schon beim Handeln, zeigen auch, dass diese abstrakten und transzendentalen, mit Rana gesagt, Vollzüge im Konkreten gelebt werden. Konkretes Gebet, konkrete Taten, die vollzogen werden müssen und denen das dann ausdrücklich sichtbar wird. Und von dort her sagt er eben, dass der Mensch, das, wenn er wirklich ist, was er ist, dann ist er das Wesen vor dem namenlosen Geheimnis, das er anbetet, ad oro te devote. Ad oro te devote. Und darum ist dann Rana in seiner Mystik zugleich und auch keineswegs also bloß so anhangweise ein Zeuge und Verteidiger. Niemand sagt was. Wir müssen noch wenigstens machen wir 5 Minuten Pause. Hm? Dann haben wir nochmal für den Schluss. Dann. Pardon, ich habe immer so unter Sache drin, es muss schon einer von Ihnen was sagen.
Nehmen wir das Ding auf den Muschel.
Ah ja.